Guten Morgen auch von meiner Seite. Johannes hat es ja bereits erwähnt, vor ein paar Wochen habe ich über dieses fulminante, sage ich mal, Gebet gepredigt. Wie man über ein Gebet predigen kann, ist schon so eine Sache, dass man über ein Gebet predigt, aber ich habe es trotzdem getan. Und ich habe dieses Gebet über diese Wochen jeden Tag mehrmals für mich mit unterschiedlichen Gewichtungen gebetet. Und ich habe gemerkt, da steckt noch so viel drin. So viel. Und ich habe mich entschieden, heute nochmals darüber zu predigen. Das letzte Mal habe ich darüber gepredigt und das Motto war die Macht der Liebe oder die Liebe zur Macht. Das ist ein großer Unterschied. Viele Menschen haben viel, viel Liebe zur Macht. Und was die damit anrichten, erleben wir täglich. Die Macht der Liebe ist eine völlig andere Nummer, völlig andere Hausnummer, hat völlig andere Dimensionen. Und darum ging es beim letzten Mal. Und die Liebe zur Macht, da können wir verschiedene Präsidenten aufzählen und Menschen aufzählen. Und heute geht es nochmals unter einem anderen Slogan zu diesem Gebet. Ihr kennt diesen Slogan auch vielleicht, Yes, He Can. Ein bisschen umgeschrieben, der hieß mal vor ein paar Jahren, Yes, we can. Was daraus geworden ist, darüber will ich mich nicht auslassen, aber jemand hat das gesagt. Und in diesem Gebet kommt eben etwas vor, das genau das zum Ausdruck bringt. Yes, he can. Unsere Unmöglichkeiten und Gottes Möglichkeiten. Ich werde das Gebet nochmals beten. In dem Sinn, wie es Paulus gebetet hat, und er führt es ein mit einer Handlung. Er bringt mit seinem Körper etwas zum Ausdruck, wenn er betet. Er hat nicht die Hände in den Taschen und sagt, so Vater im Himmel, jetzt komme ich mal, sondern er bringt es zum Ausdruck mit einer Geste, und die Geste ist das Niederknien. Dann betet er und sagt, darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, nachdem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und ich bitte ihn, Vater, schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht, die dein Geist zu geben vermag, und stärke uns innerlich. Durch unseren Glauben wohne Jesus in unseren Herzen. Lass uns tief in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen, damit wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind, zu erkennen, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle Vorstellungskraft übersteigt. Vater, erfülle uns mit der ganzen Fülle deiner ganzen Herrlichkeit. Gott, der unendlich viel mehr an uns tun kann, als wir uns jemals erbitten oder überhaupt nur ausdenken können, so groß ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Diesem Gott sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen in alle Ewigkeit. Amen. Das ist also das Gebet von Paulus. Und ich habe es das letzte Mal gesagt, hier kommen unterschiedliche Begriffe vor. Und vor allen Dingen Kraft, Herrlichkeit und Macht. Schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Das sind unglaublich starke Worte, unglaublich starke Begriffe. Hier kommt Herrlichkeit vor. Kraft kommt vor. Nochmals Herrlichkeit. Erfülle uns. Und es ist kaum vorstellbar, was Paulus da betet. Die Kraft und die Herrlichkeit und die Macht, die in uns sein soll. Ich weiß nicht, welche Bilder das in euch geweckt hat, wenn ihr sowas lest. Also das erste Bild, das mir in den Sinn gekommen ist, war Ronaldo. Nicht alle sind jetzt so erfreut, habe ich gerade gemerkt, aber irgendwie hat das was. Macht und Kraft und auch eine gewisse Herrlichkeit. Also wenn ich mich da so nebenhin stelle, ich erspare es euch, dass ich das Hemd ausziehe, dann ist wenig Macht und Herrlichkeit und Kraft wäre bei mir zu sehen. Ich habe nachher noch das Antibild zu dem, aber erst später. Das ist Ronaldo. Er kann sich präsentieren mit Macht und Kraft. Ist mir als erstes eingefallen, ich weiß nicht, an was ihr gedacht habt, vielleicht habt ihr es auf dem Handy, schickt es an beamer@lindenwiese, dann können wir es nachher noch vorbeamen. Das ist mir eingefallen. Aber die Frage ist natürlich, um was geht es Paulus? Paulus hat ja Ronaldo noch nicht gekannt. Um was geht es Paulus, wenn er sagt, schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Macht und die Kraft, die dein Geist zu geben vermag. Und erfülle uns mit der ganzen, Fülle deiner ganzen Herrlichkeit. Was hat Paulus gemeint? Was geht es um diesen Zusammenhang? Wir machen jetzt einen ganz kleinen Streifzug durch die ganze Bibel. Dauert nicht lange, aber dort werden die elementaren Linien gezogen, wenn es darum geht, Kraft und Macht und Herrlichkeit zu verstehen. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, der Psalmbeter im Alten Testament, schreibt an einer anderen Stelle und das hat genau mit dem zu tun und er sagt, denn du Gott, die Frage ist, wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wer ist eigentlich dieser Mensch? Wer ist eigentlich dieser Winzling auf der Erde, dass du an ihn denkst? Und dann sagt der Psalmbeter, denn du, Gott, hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Wir haben im Tiefgänger so eine kleine, ich habe eine Frage gestellt und ich habe gesagt, auf einer einfachen Skala von 1 bis 10, hier wäre 1, hier wäre 10, 10 ist Gott. Wo würdet ihr den Menschen einstufen? Bei 5, bei 0,5, bei 9? Wo würden wir den Menschen einstufen? Wenn es darum geht, ihn in Relation zu Gott zu setzen. Wo würden wir ihn einstufen?
10.
Fast 10. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Nicht viel. 9,9. Kaum vorstellbar für uns. Es fehlt nicht viel. Und wir wären wie Gott. Und das hat ganz einfach mit dem Schöpfungsbericht zu tun. Denn der Mensch wird im Schöpfungsbericht als Ebenbild Gottes bezeichnet. Imago Dei, Ebenbild Gottes. Und der Mensch bekommt einen ganz großen Auftrag in der Schöpfung. Die Erde zu bebauen und zu bewahren im Sinne Gottes. Ebenbildlichkeit Gottes hat mit Berufung zu tun. Du bist berufen, im Sinne Gottes die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und der Mensch hat enorm viel Würde bekommen. Enorm viel. Dessen müssen wir uns immer wieder neu bewusst sein. Und Paulus geht auf das zurück und er weiß das. Er ist ein Pharisäer. Und er weiß, um was es hier geht. Und dann kommt ja, und das wissen wir, die große Ernüchterung. Und wiederum sagt Paulus, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider. Wieder der Begriff. Alle sind schuldig geworden und sie spiegeln die Herrlichkeit nicht mehr wider, die Gott ihnen zugedacht hat. Wir haben uns verzockt. Zu hoch gepokert. Genesis 3. Der Mensch wollte sein wie Gott. Nicht ein klein wenig weniger. Nicht ein klein wenig, sondern wie Gott. Und dabei hat er sich verzockt. Das ist ein starker Begriff, wenn Paulus sagt, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen verliehen hat. Eine krasse Aussage. Psalm 8. Die Herrlichkeit haben wir bekommen, aber wir haben sie verspielt, aufs Spiel gesetzt und wir spiegeln sie nicht mehr wider. Deshalb, ganz einfach, sieht so aus, wie es aussieht auf der Erde. Die Macht und die Fähigkeiten und die Intelligenz und all das, was uns Gott gegeben hat, nutzen wir im negativen Sinn überwiegend. Und da haben wir viel Macht, viel Zerstörungspotenzial. Wir könnten viel Gutes aufbauen, aber wir können auch viel kaputt machen, weil wir so viel Macht und Würde haben und weil uns Gott die Freiheit gibt. Der Mensch, das Risiko Gottes, weil Gott uns die Freiheit gibt. Also ganz gewaltig. Die Geschichte geht weiter und dann lesen wir, er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das heißt, wir kommen jetzt wieder in die Herrlichkeit hinein, die Gott uns zugedacht hat. In die Macht und in die Kraft und in die Herrlichkeit, die Gott uns ursprünglich zugedacht hat. Das ist Evangelium, gute Nachricht. Wir können wieder in diese Herrlichkeit hineinkommen. Durch Christus, durch seinen Versöhnungstod am Kreuz hat er uns unter anderem gezeigt, wie er mit Macht und Kraft und Herrlichkeit umgeht. Er nutzt sie zum Wohl der anderen. Er setzt seine Macht und Kraft und Herrlichkeit ein, um sich zu opfern. Und das hat viel Energie gekostet. Damit unser Leben wieder gelingt und wir wieder hineingenommen werden in die Macht und in die Kraft und in die Herrlichkeit Gottes. Sind in 10 Minuten, noch nicht mal 10 Minuten, gewaltige Aussagen. Also für mich. Vielleicht sagt ihr, naja, kennen wir, alles klar, mach mal weiter. Das ist gewaltig. Und diese großen Zusammenhänge, die sollten irgendwie ins Schwingen kommen, wenn wir dieses Gebet hören. Da sollte irgendwas in uns anklingen, Macht und Herrlichkeit und Liebe und Kraft und Fülle. Es war mal so gedacht, wir haben es verspielt. Und jetzt sagt Paulus, hallo, ihr habt die Chance, da wieder reinzukommen. Da wird eine Tür weit aufgemacht. Das ist ja gewaltig und wuchtig, was Paulus hier sagt. Und das ist gute Nachricht. Vereinfacht können wir sagen, wenn wir dieses Gebet beten, beten wir nichts anderes, als dass wir Macht und Herrlichkeit wieder empfangen, um zurückzukommen in unsere ursprüngliche Berufung, diese zu finden und zu leben. Wenn wir sagen, Vater, schenke uns aus dem Reichtum deiner Kraft und Macht, schenke uns auf dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht, die dein Geist zu geben vermag. Beten wir mit anderen Worten, Herr, bring uns wieder zurück in die ursprüngliche Berufung, zu der wir Menschen berufen waren. Mach uns wieder zu den Menschen, wie wir gedacht sind. Es geht nicht darum, dass wir geistliche Muskeln bekommen, wie aussehen wie Ronaldo, wenn wir irgendwas über geistliche Dinge reden, sondern es geht darum, dass wir zurückkommen in unsere ursprüngliche Berufung, in diese wunderbare, geniale, gigantische, gewaltige, lebensfördernde Berufung. Das steckt bei Paulus dahinter. Herr, führe uns zurück in diese ursprüngliche Berufung, so wie wir gedacht sind. Man könnte es auch umschreiben mit dem Begriff Wiederherstellung. Das Ursprüngliche, wie es gedacht war, soll wiederhergestellt werden. Und das hat in der Bibel immer zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die persönliche Wiederherstellung der Gottesbeziehung zwischen mir und ihm, dass ich persönlich Thomas in meine Berufung finde und die Martina in ihre Berufung findet und der Christian und die Hadassa und so weiter. Das ist die eine Dimension. Aber in der Bibel hat es immer, immer eine zweite Dimension, nämlich die Wiederherstellung von Gemeinschaft. Heil ist immer persönlich und immer sozial. Immer. Und das persönliche Heil wird im sozialen Miteinander letztendlich gemessen, nämlich an der Liebe zueinander. Paulus sagt, schenk uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Macht und die Kraft, die dein Geist zu geben vermag, und stärke uns innerlich, dass wir unsere persönliche Berufung entdecken, finden und dass wir gemeinsam dieses empfangene Heil leben. Deshalb ist das ein Gemeindegebet, ein Gebet für die Gemeinde und für die Kirche, damit die Welt erkennt, wie klug und weise dieser Gott ist. Schau dir die Kirche an und man wird etwas spüren von der Macht und Kraft und Herrlichkeit Gottes und von seinen guten Absichten. Jetzt weiß jeder von uns, die Kirche ist relativ ärmlich an dem Punkt. Kraft und Macht und Liebe anbelangt. Aber das sind die Gedanken von Paulus, wenn wir das beten. Es geht nicht darum, dass ich am Montag in Aldi laufe und Macht und Kraft und Herrlichkeit ausstrahle wie Ronaldo. Und ich komme an die Kasse und alle gehen weg und sagen, jetzt kommt ein ganz Heiliger. Das spürt man dem schon ab, die Kraft und Macht. Den lassen wir lieber an die Kasse. Und die Kassiererin sagt, Sie dürfen so gehen, Sie müssen nichts bezahlen. So viel Aura, wie Sie ausstrahlen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern, dass wir zurückfinden in unsere Berufung. Das ist der Kerngedanke. Persönlich und in Gemeinschaft. Die inhaltliche Dimension hat eine ganz andere Tonlage, würde ich mal meinen. Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen, betet Paulus. Lass uns, Vater, fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen. Und dann kommt was Sonderbares, damit wir in der Lage sind, gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern zu begreifen, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die all unsere Vorstellungskraft übersteigt. Das muss man 50 Mal beten, sich durch den Kopf gehen lassen, ins Herz sacken lassen, vom Herz wieder in den Kopf und hin und her. Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen. Und die Begründung ist ja eine sonderbare, damit wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind, zu begreifen, wie unvorstellbar groß die Liebe Christi ist, die alle Vorstellungskraft übersteigt. Also wenn ich das jetzt auf uns anwende, müsste ich sagen, wir sollen in der Liebe verwurzelt sein, jeder, damit wir gemeinsam miteinander begreifen, dass wir es nicht begreifen, wie groß die Liebe Gottes ist. Das ist die Logik, eine sonderbare Logik. Paulus sagt nicht, lass uns in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen, damit wir endlich verstehen, um was es geht. Er sagt gerade das Gegenteil. Ich weiß, das mag ein bisschen verwirrend klingen, aber ich habe vorletzte Woche im Hauskreis einen Satz gelesen und der passt hier voll dazu. Nicht unsere Klugheit, sagt Klaus Douglas dort, nicht unsere Klugheit hindert uns Erwachsene am Glauben. Nicht unsere Klugheit, nicht der Intellekt ist es, der uns am Glauben hindert, sondern unsere Unfähigkeit zu staunen. Unsere Unfähigkeit zu staunen, unsere geschlossenen Weltbilder sowie die Tatsache, dass wir es verlernt haben, auf die Stimme unseres Herzens zu hören. Er sagt, wir haben verlernt zu staunen. Und wir haben unsere Weltbilder geschlossen. Und da gibt es nichts Neues. Und so ein Gebet, das ist uns suspekt. Das ist ja was ganz Komisches. Also irgendwie war der Paulus vielleicht unter Drogen oder irgend sowas. Also das passt ja gar nicht in mein Weltbild. Die andere Seite und Antwort wäre, dass wir staunen. Staunen und beten und sagen, lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen. Das verstehe ich noch einigermaßen. Damit wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind, zu begreifen, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und tief die Liebe Christi ist, die alle unsere Vorstellungskraft übersteigt. Das will ich begreifen, dass ich es nicht begreifen kann, und zwar in der Gemeinde. Der Lobpreis ist so ein Beispiel. Da singen die manchmal Lieder, da denkt man, naja, der Schreiber hätte auch ein bisschen nachdenken können, bevor er dieses Lied geschrieben hat. Der helle Morgenstern ist aufgegangen und so Zeug. Und am Morgen die Seele soll Gott loben. Also bitte, wenn die Seele und der Schreiber wüsste, wo ich gestern gefeiert habe in Eirach, dann würde der nicht solches Zeug schreiben und so weiter. Statt zu staunen und zu sagen, muss ich nochmals beten, nochmals und dann nochmals. Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein, unser Leben auf diese aufbauen, damit wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern begreifen, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und tief die Liebe Christi ist, die all unsere Vorstellungskraft übersteigt. Krass. Die inhaltliche Dimension ist die Liebe. Verwurzelt sein in der Liebe. Wir sollten darüber staunen. Ich durfte letztes Jahr etwas von dieser Kraft und Macht dieser Liebe erleben. Manche wissen es, meine Frau musste überraschend ins Krankenhaus, hatte einen septischen Schock, wurde sozusagen ins künstliche Koma gelegt. Und da war ich bei ihr, im Bett gesessen, endlose Schläuche und alles Mögliche. Und ich sitze da. Und dann sagt der Oberarzt zu mir, Herr Dauwalter, lesen Sie Ihrer Frau irgendetwas vor. Tun Sie das. Vielleicht hört sie im Unbewussten Ihre Stimme. Ich gehe nach Hause und überlege mir, was ich hier vorlese. Und dann bin ich auf dieses geniale Büchlein gestoßen, Alice Miller, das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst. Wollte ich schon lange mal lesen. Das hat mir ein guter Freund geschenkt. So gehe ich ins Krankenhaus und lese meiner Frau aus diesem Büchlein vor. Und da kommt diese leise Stimme der Liebe und sagt, Thomas, was tust du da? Der Oberarzt hat gesagt, du sollst deiner Frau vorlesen, nicht dir selber. Du alter, egozentrischer. Das hat mir so weh getan. Die Selbsterkenntnis, Krankenbett meiner Frau im Sterbebett, ließ ich mir meine Geschichten vor, die mich interessieren. Jetzt dachte ich, Mensch, wie bescheuert bin ich denn? war eine heftige Erfahrung. Nach Hause, mal überlegen, ja, was liest denn meine Frau gern? So ein Buch, wo so God-Stories drinstehen, wo ich immer mit meinem Verstand und nicht mit dem Staunen komme, immer mit dem Verstand und sage, ja, kann das sein? Ja, bisschen schräg, komisch, der müsste mal Paulus lesen und der mal Hiob und der mal Genesis, dann würde er nicht so Zeug schreiben. Ich habe es dann mitgenommen, ihr brav jeden Tag vorgelesen. God-Stories. Nach dem Krankenhaus, wenn ich heim bin, habe ich manchmal gedacht, ich glaube, ich habe jetzt ein kleines bisschen mehr verstanden von dem, was Liebe ist und ein kleines bisschen mehr verstanden, was es heißt, ich liebe meine Frau. Ein kleines bisschen. Und dann kam die Zeit, als sie aufgeweckt wurde, wieder zurückgeholt wurde, der Tubus rauskam, war für sie eine furchtbare Zeit. Sie wusste ja nicht, wie lang das alles war und. Und in ihrer Schwachheit, in ihrem Elend, in ihrer Not, mit dem Blick nach vorne, was da alles auf sie zukommt, bis sie eventuell wieder fit ist, hat sie dieses einfache Gebetlein gebetet: Jesus, nimm mich auf in dein Reich. In mir war ein Aufschrei: Nein, das darf nicht sein. Ich liebe dich und ich brauche dich. Du darfst nicht gehen. Und zum Glück war der Heilige Geist stärker, der gesagt hat, spiel nicht den fetten Ronaldo. Ganz friedlich bleiben, ganz friedlich bleiben. Was wäre Liebe in dem Moment? Lass unser Liebe-Leben fest in der Liebe verwurzelt sein. Wir haben uns dann geeinigt, in aller Schwachheit und Bescheidenheit, Regina, du bestimmst nicht, wann du gehen willst, ich bestimme es auch nicht, können wir es Jesus überlassen. Sie hat genickt und dann haben wir gesagt, Jesus, du bestimmst und du weißt besser, wann ihr Leben beendet ist, du weißt, weder sie noch ich. Es war eine Erfahrung, von der ich ein bisschen mehr von Kraft und Macht und Liebe habe ich da erlebt. Das hat uns als Ehepaar enorm zusammengeschweißt. Diese Ohnmacht, dieses Elend, diese Kraftlosigkeit und ein bisschen mehr zu begreifen, was Liebe ist. Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen. Paulus sagt ja, und innerlich stark werden. Das braucht innere Stärke, die der Heilige Geist in dem Moment schenkt. Diese innere Stärke, diese innere Kraft, die nicht laut ist, die schenkt er. Für mich ein Sinnbild, ein Freund von mir, ihr merkt, ich habe ein paar Freunde, hat mir diese Woche erzählt oder letzte Woche, dass er dieses Buch liest, Frère Roger, die Liebe wählen. Und er hat gesagt, wenn er das Buch liest, muss er immer wieder weinen. Er hat es mir erzählt, ich habe ein bisschen drin geblättert, sind mir auch schon die Tränen gekommen. Und da spürt man etwas von der Power, von der Macht und von der Kraft der Liebe, die aber so ganz anders daherkommt. Nicht aufgeblasen, nicht laut, aber extrem kraftvoll. Es fehlt die Zeit, um ein paar Worte zu sagen aus der Geschichte von Frère Roger, dem Gründer der Kommunität von Tessé. Nur so viel sei gesagt. Die Kommunität ist ja in Frankreich und in den Anfängen unter deutscher Besatzung hat die Kommunität Juden aufgenommen und verfolgte Franzosen und ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Der Zweite Weltkrieg war vorbei, ganz verkürzt. Und dann, was haben sie aufgenommen? Deutsche, die verfolgt wurden. Sie haben sich immer auf die Seite der Schwachen gestellt. Nicht mit Säbelrasseln, sondern mit Dienst, mit Verstecken, mit Heimat geben. Und Frère Roger schreibt, dann wurde einer seiner Glaubensbrüder erschlagen, zu Tode geprügelt. Und er sagt, es war eine Zeit, in der der Hass den Hass gesät und übertrumpft hat. Und da machen wir einen Schnitt, sagt er. Und wenn wir alle sterben, das ist Liebe, Hingabe. Unglaublich. Und das hat Macht und Kraft und Nachhaltigkeit. Die Kommunität besteht jetzt noch. Ich muss mich immer fragen, wenn ich bete, Herr, und schenke mir aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht. Was will ich denn? Daherkommen wie Ronaldo oder lieber wie Frère Roger? Was will ich? Ich will zurück in meine Berufung. Ich will der Thomas werden, wie Gott ihn gedacht hat. Und ich will in einer Gemeinschaft leben, in einer Gemeinde, die diese Liebe widerspiegelt in Kraft. In aller Bescheidenheit, aber in Kraft. In Ohnmacht, in der die Kraft zur Verwandlung und zur Erneuerung lebt. Und ich merke, wie ich unter der Kraftlosigkeit der Kirche, ich sage es jetzt pauschal, der Kirche im Westen leide. Ich könnte manchmal echt heulen. Wenn ich lese und sehe die Zersplitterungen und jeder weiß es noch besser und lauter Experten, lauter Jogi Löws, ungefähr wie in der Nationalmannschaft, jetzt wo sie verloren haben, hat man einen Sündenbock gefunden. Und ich denke mir, ist das ein Elend. Statt ein Gegenbild zu sein, macht es die Kirche wie die Welt. Und ich leide darunter, dass Menschen so wenig Kraft erleben in ihrem Leben. Verwandelnde Kraft, immer wieder dieselben Mist bauen. Und das tut weh, denn wir haben eine Verheißung, die das bei weitem sprengt und übertrumpft. Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein. Vater, schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht, die dein Geist zu geben vermag, und stärke uns innerlich. Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein. Jetzt können wir sagen, mit unserem geschlossenen Weltbild, das ist unmöglich, Thomas. Das geht nicht und du weißt es. Und schau in dein Leben und schau in die Gemeinde. Unsere Gemeinde würde ich jetzt nicht als kraftlos bezeichnen, aber es könnte mehr Power da sein, Power der Liebe. Wie soll denn das gehen? Streng dich mal ein bisschen mehr an, ein bisschen mehr Liegestützen, mehr Bauchaufzüge. Dann sind wir beim Ronaldo. Wir sind nicht bei Frère Roger, sondern bei Ronaldo. Und das funktioniert nicht. Und in diese Ohnmacht hinein, ich sage es mal so, in diese Ohnmacht kommen die zwei letzten Verse in diesem Gebet. Gott, und wir sind beim Yes, He Can. Gott, der unendlich viel mehr an uns tun kann, an uns tun kann, an uns tun kann, an uns. Gott, der unendlich viel mehr an uns tun kann, als wir uns jemals erbitten oder überhaupt nur ausdenken können. So groß ist die Kraft, sagt Paulus, mit der er in uns wirkt. Diesem Gott, und da kommen wir nachher dazu, diesem Gott sei die Ehre in der Gemeinde. In der Gemeinde und in Christus, Jesus. Für alle Generationen, in alle Ewigkeit. Die Antwort, wie wir da reinkommen können, in diese radikale Balance von Kraft und Liebe, von Neuwerdung, in unsere ursprüngliche Berufung, liebende Menschen zu werden, die im Sinne Gottes regieren, sagt Paulus, ist das Gebet. Nämlich, weil Gott kann. Wir können nicht, aber er kann viel, viel mehr. Muss man sich vorstellen. Johannes, er kann viel, viel mehr an dir tun, als du jemals dir erbitten kannst, noch ausdenken kannst. das sprengt unser Weltbild. Und das lässt mich staunen, dass ich sage, boah, jetzt wird's aber heftig. Jetzt wird's aber heftig. Gott kann. Gott kann. Gebet, Berufung, Kraft, Macht, Liebe gehören zusammen. Gebet, Berufung, Kraft, Macht, Liebe. Das gehört zusammen. Kann man nicht voneinander trennen. Könnt ihr den Rückschluss ziehen und sagen, wenig beten, wenig Kraft, wenig Liebe. Und wir können hier im Westen sagen, die Kirchen im Westen sind keine betenden Kirchen. Die Lindenwiese, was müsste ich sagen, ist eine extrem betende Kirche. Am Frühgebet, da quillt der Saal über. Aber wir wollen die Kraft. Vielleicht ohne die Liebe. Andere, da gehöre ich eher dazu, will die Liebe, aber nicht unbedingt. Die Kraft ist mir immer so ein bisschen suspekt, weil die gerne ausgenutzt wird und die Macht und zur Unterdrückung führt. Aber es gehört zusammen, sonst wird es schwach. Ich lese, korrigiere gerade Arbeiten. Und eine Arbeit von einem Studenten vom ICF, wo er die Kernwerte seiner Kirche aufzählen muss. Und einer der Kernwerte der Kirche ICF ist, Gott ist nichts unmöglich. Finde ich so schön. Paulus sagt es auch. Gott ist nichts unmöglich. Die Antwort wäre immer dasselbe Gebet. So, jetzt sind wir am Ende und am Anfang. Das Musikteam darf sich jetzt hochbewegen. Ihr findet draußen auf dem Infotisch zwei Kärtchen. Das eine Kärtchen ist das weiße Kärtchen. Die das letzte Mal ein Kärtchen mitgenommen haben, das ist dasselbe, brauchen es nicht mehr mitnehmen. Die anderen finden ein beige oder wie ist das, keine Ahnung, einfach ein bisschen andersfarbig. Und hier steht drüber, Gebet für mich persönlich und Gebet für XY. Ich habe in einem Buch von Kenneth Hagin gelesen, dass er dieses Gebet 1000 Mal gebetet hat. Am Morgen für die Gemeinde, am Mittag für sich selber und am Abend für jemand anderen. Ein Jahr lang, 3 Mal pro Tag sind über 1000 Mal, 1080 Mal oder 1095 Mal genau, wenn ich so schnell zusammenbekomme. Das hat er gebetet und er hat gesagt, die Welt um sich herum und bei sich selber hat sich radikal verändert. Weil dieses Gebet ein Stück weit mehr Wahrheit wurde, Kraft und Liebe zusammen. Und das werde ich jetzt noch tun. Ich bete dieses Gebet zuerst. Für uns als Gemeinde, dann persönlich und dann für den Johannes, der sitzt so vor mir. Ist das okay, Johannes? Okay, nur damit ihr ein Bild bekommt, um was es geht. Und wer will, darf dazu aufstehen oder hinknien oder was auch. Vater, schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht, die dein Geist zu geben vermag. Und stärke uns innerlich. Durch unseren Glauben wohne Jesus in unseren Herzen. Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen, damit wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind, zu begreifen, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle Vorstellungskraft übersteigt. Vater, erfülle uns mit der ganzen Fülle deiner ganzen Herrlichkeit. Gott, der unendlich viel mehr an uns tun kann, als wir uns jemals erbitten noch ausdenken können. So groß ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Diesem Gott sei die Ehre. In der Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen in alle Ewigkeit. Amen. Ich bete das Gebet für mich. Das darf jeder für sich mitbeten. Vater, schenke mir aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht, die dein Geist zu geben vermag. Und stärke mich innerlich. Lass mich fest in der Liebe verwurzelt sein und mein Leben auf diese aufbauen, damit ich gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage bin, zu begreifen, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle Vorstellungskraft übersteigt. Vater, erfülle mich mit der ganzen Fülle deiner ganzen Herrlichkeit. Gott, der unendlich viel mehr an mir tun kann, als ich mir jemals erbitten, noch ausdenken kann. So groß ist die Kraft, mit der er in mir wirkt. Diesem Gott sei die Ehre. In der Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen in alle Ewigkeit. Jetzt bete ich noch für Johannes. Das dürft ihr dann für irgendjemand tun, wenn ihr es dann tut. Vater, schenke Johannes aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht, die dein Geist zu geben vermag, und stärke ihn innerlich. Lass sein Leben fest in der Liebe verwurzelt sein und es auf diese aufbauen, dass Johannes in der Lage ist, gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern zu erkennen, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und tief die Liebe Christi ist, die all sein Denken übersteigt. Vater, erfülle Johannes mit der ganzen Fülle deiner ganzen Herrlichkeit. Gott, der unendlich viel mehr an Johannes tun kann, als wir uns überhaupt erbitten, noch jemals ausdenken können. So groß ist die Kraft, mit der er in ihm wirkt. Diesem Gott sei die Ehre. In der Gemeinde und in Jesus Christus. Für alle Generationen in alle Ewigkeit. Amen. Amen.